Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Bruder Lukas Rügenberg, Künstlerbruder in Maria Laach, hat gerade ein neues Kinderbuch veröffentlicht. Eines, das kaum aktueller sein könnte. Zeigen seine unverwechselbaren Bilder doch ein Roma-Lager. Und nachdem selbst auf EU-Ebene um den Umgang Europas mit den Roma gestritten wird, nachdem Frankreichs Präsident Sarkozy systematisch Roma-Lager mit Bulldozern dem Erdboden gleichmachen lässt, bekommen wir hier Einblicke in eine wahre Geschichte. Bruder Lukas fährt zusammen mit Kölnern aus dem Bilderstöckchen und Brüdern aus Maria Laach seit Jahren in die Slowakei zu Roma-Familien zum Aufbauen, zum Helfen und zum Mutmachen. In diesem neuen Buch ist alles drin, was Bruder Lukas in seinem langen Leben den Menschen gegeben hat. Kunst und Mut zum Beispiel. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und wir genau darüber sprechen können, über seine Bilder, über das Leben als Benediktinermönch, über das Leben mit den Menschen in sozialen Brennpunkten und wie das geht, immer eine Woche abwechselnd in der Abtei zu leben und im sozialen Brennpunkt als Sozialarbeiter quasi. Wunderbar, Bruder Lukas, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen. Wunderbar, dass Sie eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Sie hören die Menschensendung im Domradio. Zu Gast heute ist Bruder Lukas Rügenberg. Das habe ich schon gesagt, Bruder Lukas. Aber ansonsten wissen wir noch nichts über Sie. Deswegen bitte, am Anfang ist der Fragebogen Alter.
Ich bin 1928 geboren und 82 jetzt.
82 Jahre alt. Ja. Der Beruf? Was ist Ihr Beruf?
Ich bin in erster Linie Ordensbruder und bin ausgebildet als Kunstmaler in Berlin und München und male noch bis heute leidenschaftlich und Ölbilder, Kirchenfenster gemacht und vor allen Dingen in den letzten Jahren Kinderbilderbücher.
Wenn Sie darin sagen sollten, das ist meine Berufung, was ist Ihre Berufung?
Ja, eine Berufung kommt, so wie ich es erlebt habe, von Gott ganz persönlich. Wir stehen ja auch im Grunde allein vor Gott, also in der Berufung, was die Berufung angeht, das ist meine Berufung. Und was ich tue, das tue ich aus dieser Berufung.
Von meiner Mutter habe ich?
Ja, von meiner Mutter habe ich eine ganze Menge. In meinen wesentlichsten Jahren, wo ich mich entwickelt habe, war der Krieg. Wie der Krieg begann, da war ich 12 oder 13 Jahre alt. Und habe im Grunde in den wesentlichen Jahren meine Mutter erlebt. Ich bin ja in Berlin groß geworden und wir wohnten in Berlin-Charlottenburg, also mitten im Zentrum von Berlin. Ich habe den ganzen Krieg dort miterlebt.
Das erzählen wir gleich ausführlich. Ohne meinen Vater wäre ich?
Mein Vater, ich habe meinen Vater als Vater erlebt. Aber vor dem Krieg und nach dem Krieg nicht.
Als Flakhelfer musste ich?
Ich musste als Flakhelfer natürlich dem Staat dienen, da bin ich nicht gefragt worden. Wir sind alle eingezogen worden von der Schule aus, die ganze Klasse ist Flakhelfer geworden. Und als der Krieg in Berlin seinen Höhepunkt hatte, da bin ich eingezogen worden als 15-Jähriger. Und habe natürlich das Erlebnis Krieg also richtig erlebt dadurch.
Maler wollte ich werden, um?
Also auch das Malen ist so eine Art Berufung und auch eine Veranlagung, die in unserer Familie liegt. Mein Großvater war auch Maler und ich habe schon von Kindesbeinen gezeichnet, immer meistens auch ulkige Sachen, weil ich so etwas den Blick fürs Komische habe.
Im Kloster bin ich glücklich, weil?
Ich bin im Kloster glücklich, das ist von Anfang an so gewesen und es ist wieder. Dazwischen hat es eine Krise gegeben, wo ich später darauf zurückkomme. Aber ich bin mit ganzem Herzen und ungeteilt im Kloster.
Meine Bilderbücher sind gute Bilderbücher, wenn?
Also ich male oder zeichne immer Kinderbilderbücher von Geschichten, die ich selbst erlebt habe. Hm. Ich habe nie einen Auftrag bekommen von einem Verlag. Das mag ich nicht, weil ich dann keine Beziehung zu den Leuten habe, die ich darstelle.
Mhm. Ivan und Dominik sind Kinder aus dem Roma-Lager Habesch in der Slowakei. Ivan und Dominik kann man nur helfen, wenn?
Ja, wenn sie... Es gibt für Menschen, die keine, also die nicht gebildet sind oder die keine Ausbildung haben oder wie soll ich das nennen, die keine familiäre Disziplin haben, die reagieren nur auf Liebe. Mhm. Und Ivan und Dominik habe ich kennengelernt, eigentlich nicht im Habesch, sondern bei den kleinen Schwestern in Bresno. Das ist in der Nähe vom Habesch. Mhm. Das Habesch ist ja unser Roma-Lager, wo wir arbeiten.
Das erzählen wir gleich. Wenn in Frankreich Roma-Lager mit dem Bulldozer geräumt werden, ist das für die Roma?
Also das haben wir alle, die wir in Kontakt haben zu den Romas, mit größten Entsetzen erlebt. Zumal ich das ja noch fast erlebt habe, nicht nur fast, sondern ganz erlebt habe, wie die Juden verfolgt worden sind. Meine Mutter hat sich damals, um das gerade noch kurz zu sagen, aktiv eingeschaltet in diese Judengeschichte. Wir haben den Juden zu essen gebracht, darauf stand auch Lebensgefahr, nicht? Aber jetzt die Romas, das empfinden wir als eine sehr ungeheuerliche Seite in der heutigen Zeit.
Letzte Frage. Gott ist? Gott ist?
In jeder Zeit, auch in den Romas.
Mehr zu all diesen Themen ganz ausführlich jetzt, in den nächsten 2 Stunden. Sie hören die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Lukas Rügenberg, Bruder Lukas, muss ich sagen, Benediktinermönch aus der Abtei Maria Lach. Sie machen ganz viele Sachen, unter anderem gestalten sie Bilderbücher. Und vor mir liegt jetzt hier Ivan und Dominik. Das ist ein Buch, das gerade erschienen ist im Verlag St. Michaelsbund. Es ist ein Buch mit fröhlichen, bunten Farben, mit diesen unverwechselbaren Bildern von Lukas Rügenberg, wo die Menschen Gesichter haben, die ganz liebevoll gestaltet sind. Und Ivan und Dominik, Bruder Lukas, gibt es wirklich. Es gibt sie in der Nähe von Habesch, von einem Roma-Lager, wo sie lange hinfahren. Erzählen Sie uns, wie haben Sie Ivan und Dominik kennengelernt?
Also wir machen ja seit 1982 Hilfsgütertransporte.
Nach Polen.
Nach Polen, in die Slowakei und auch 8 Jahre in die Ukraine. Und ganz zuletzt auf einer Fahrt in die Ukraine haben wir genau auf der Straße Richtung Ukraine dieses Roma-Lager mal liegen gesehen. Damals war unser Abt Benedikt mit. Und der ist auch sehr offen und springt auch sofort auf solche Themen an. Und er meinte damals, den müssen wir eigentlich auch mal helfen. Und diesen Satz habe ich wörtlich genommen und bin dann einfach mal privat dorthin gefahren und habe mir dieses Roma-Lager angesehen mit einem evangelischen Pastor und seiner Frau. Die waren bereit, auch als Dolmetscher mitzugehen in das Lager. Dann habe ich die Bescherung da gesehen, also ein richtiges Slum. Dort leben 1600 Menschen unter den erbärmlichsten Verhältnissen seit 400 Jahren, haben keine Toiletten. Es gibt wohl 2 Betonhäuser, die aber auch schon total verwohnt sind. Also ein ganz schlimmes Erlebnis. Und wir waren gerade in der Ukraine so weit, dass wir dieses Projekt, was wir seit Jahren gefördert haben, abgeben konnten, weil es dort eine gute Verwaltung gab. Und die hatten jetzt auch genug von uns bekommen. Wir konnten mal uns öffnen für was Neues. Und so entstand im Grunde dieses Projekt Habesch. Mhm. Das ist 30 Kilometer oder 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.
Wenn es dieses Lager seit 400 Jahren gibt, dann hat ja Generation um Generation um Generation gelernt, in diesen Bedingungen zu leben und zu akzeptieren, dass ihnen dieser Platz auf der Welt zugewiesen worden ist. Wenn da jetzt Menschen aus Deutschland kommen, und dahin kommen, um zu helfen, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht sofort funktioniert.
Also die Romas in diesem Lager, so haben wir es erlebt, waren uns gegenüber äußerst misstrauisch, auch erst sogar ablehnend. Und wir hatten sogar Angst, dort allein reinzugehen, weil wir hatten Angst, dass irgendwas passiert, uns was passiert. Und deswegen sind wir immer mit dem Pfarrer dort reingegangen, der hat Kontakt zu den Leuten und spricht auch deren Sprache und hat denen auch ein bisschen was gesagt.
Das heißt, sie haben sich Menschen von vor Ort gesucht, in die Roma ein wenig Vertrauen hatten, ja, dass das Vertrauen zu ihnen weitergeht.
Dieser Pfarrer, der einzigste Mensch, der das machte, ja.
Okay.
Der kennt die mit Namen zum Teil und auch wenn jemand stirbt, wird er ganz normal beerdigt oder wenn jemand krank ist, dann kommt er endlich ins Krankenhaus, nicht?
Das klingt so, als wäre das nicht normal, als wäre das nicht selbstverständlich.
Das kann ich nicht so ganz genau sagen, weil ich darüber kenne ich mich noch zu wenig aus.
Das machen Sie jetzt ja schon ein paar Jahre.
Fünf Jahre machen wir das jetzt.
Ist das Misstrauen kleiner geworden?
Es hat einen Moment gegeben, wo sie uns winkten, als wir wieder abfuhren. Da gibt es auch ein Foto, das ist rührend, wirklich. Sie winkten und lachten uns zu und sie haben wohl gespürt, dass wir sie nicht ausbeuten oder sie nicht ausnützen oder ihre Armut zur Schau stellen, obwohl wir da auch natürlich viel fotografieren. Die haben was gemerkt. Und seitdem können wir in diese Elendshütchen reingehen. Wir werden nett aufgenommen. Und also man zeigt uns auch alles, nicht? Nicht alle, das ist ja ein sehr großes Lager auch. Da gibt es auch dunkle Ecken. Mhm. Auch untereinander gibt es Spannungen. Da gibt es Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Nur ein Beispiel. Wir haben Brunnen gebaut. Mhm. Drei Brunnen. Haben das Geld auch zusammengesammelt und ein Brunnen ist wieder zerstört worden. Mhm. Das war dann so eine Gegengruppe, nicht?
Ja, das ist ein langer Weg. Sie haben dieses Buch, es ist gerade auf den Markt gekommen, zu einer Zeit, in der ganz viel von den Roma die Rede ist, weil der französische Präsident Nicolas Sarkozy hingeht und wirklich Bulldozer einsetzt, um Lager in Frankreich wirklich mit den Bulldozern platt machen zu lassen und die Menschen abzuschieben. Sie haben sich ganz eng mit der Psyche der Roma auch verbunden. Das muss eine Wirkung auf die haben, und zwar nicht nur auf die in Frankreich. Mhm. Was passiert da mit den Menschen?
Also für mich ist erstmal jeder Mensch, so wie in diesem Kinderbuch Dominik und Ivan und Dominik, ist ein Mensch so wie du und ich. Ne? Da mache ich gar keinen Unterschied. Und wenn ich mir vorstelle, dass dort Menschen eben so wie du und ich einfach der Wohnung beraubt werden in einer Brutalität, denn erinnert mich das tatsächlich ein bisschen an die Kriegszeit, wo solche Dinge passiert sind.
Da sind wir dann auch bei dem Thema, wo ich gleich nach den Nachrichten mit Ihnen weiter drüber sprechen möchte. Sie sind 1928 geboren, Sie mussten als komplette Schulklasse dann mit 15 an der Flak helfen. Das hat Ihr ganzes Leben geprägt. Ist vielleicht auch ein Grund, dass sie Kinderbücher über Obdachlose wie den Piemann schreiben oder jetzt eben über Ivan und Dominik, die Roma-Brüder aus Habisch in der Slowakei und all die anderen wunderbaren Bilderbücher vorher von dieser Kindheit, die sie geprägt hat im Krieg, erzählen wir nach den Nachrichten. Unser Gast heute in der Menschensendung im Domradio ist Bruder Lukas Rügenberg, Benediktinermönch in der Abtei Maria Laach, aber noch viel mehr, er ist Maler, er gestaltet Kinderbücher, Bilderbücher und er hat viele, viele, viele Jahre als Sozialarbeiter in Köln gearbeitet und lebt immer noch abwechselnd im Bilderstöckchen und in der Eifel in Maria Laach. Bruder Lukas, Sie sind 1928 geboren. Wenn man dann ganz kurz rechnet, dann weiß man sofort, Ihre Kindheit, die bewusste Kindheit und auch Teile der Jugend haben im Krieg stattgefunden. Das war auch so. Sie haben in Berlin gelebt und als Sie 15 Jahre alt waren, hat man Ihre ganze Klasse an die Flak eingezogen. Die Älteren wissen das natürlich noch, aber nicht mehr alle wissen, was das eigentlich bedeutet. Was mussten Sie als Jugendlicher, als Flakhelfer machen?
Also Hitler hat ja auch die Jugend und die Kinder benutzt für seinen Krieg. Ne? Mhm. Und unsere ganze Schule wurde eingezogen, also die Jahrgang 28 waren. Und wir sind in einem Kreis um Berlin herum eingesetzt worden als Flakhelfer. Das heißt, wir 15-Jährige und 16-Jährige standen an der Flak, richtig an den Kanonen, und ich war am Scheinwerfer. Mhm. Und rund um Berlin war so ein Kegel um diese Hunderten von angreifenden, in Anführungsstriche, feindlichen Flieger abzuhalten. Nicht? Für uns waren das ja unsere Feinde, weil die unsere Städte zerstörten. Und für mich war diese Zeit auch sehr prägend gewesen, weil wir wirklich, es wurde absolut ernst. Ernst war es von Anfang an, weil ich in Berlin täglich erlebte, wie die Häuser brannten und einstürzten. Und dann nochmal als Flakhelfer, draußen wehrten wir uns aktiv, nicht? Gegen diese Angriffe von den Fliegern. Das war eine absolut grausame Angelegenheit.
Sie haben gesagt, das war da natürlich eine grausame Angelegenheit. Kinder und Jugendliche sind besonders schutzlos, dann haben sie auch besonders viel Angst, wenn sie solchen Situationen ausgesetzt werden.
Angst hatte ich gar nicht. Das ist ja das Ulkige. Also in dem Alter ist man natürlich ein bisschen Abenteuer auch, ist mit dabei, nicht? Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wir bekamen immer Wurst für 3 Tage und wir aßen am selben Abend noch auf, weil wir nicht wussten, ob wir am nächsten Tag noch lebten. Also so bedrohlich war unsere Situation schon gewesen, nicht?
Also Ihnen war völlig klar, worum es ging?
Total, ja. Also wir waren ja auch, wir hatten diese Ein-Mann-Löcher, weil auch Bomben auch auf unsere Stellung fielen, und wir wussten nicht, ob das gut geht, nicht?
Mhm. Ja. Diese, ja, Aufgabe kann man nicht sagen, aber das, was Sie da machen mussten im Krieg, hat Ihr ganzes Leben geprägt.
Ja, es hat mich, als der Krieg zu Ende war, unglaublich tief beschäftigt, gar nicht intellektuell, sondern von der Mitte her meines Wesens. Ich war in einem Alter, wo ich das ganze Leben noch vor mir hatte. Und das machte mich nach dem Krieg unglaublich glücklich, unglaublich glücklich. Ich habe mein Leben noch vor mir. Für uns alle war das Erlebnis, wir leben noch, das war das größte Erlebnis, was wir hatten. Wir hatten gar kein anderes Erlebnis, wir leben noch. Und ich wusste auf einmal, ich muss mein Leben gestalten. Das war, auf der einen Seite wurde ich dann irgendwann Maler auf der Kunstakademie in Berlin, die sich auch damals wieder sammelte. Ja, der Hauptbau war zerstört, aber in den Nebenräumen entstand die moderne Kunstakademie wieder. Und auf der anderen Seite, von innen her, sprach mich etwas an, dass ich mit diesen Erlebnissen fertig werden muss. Und ich lernte damals einen jungen Jesuitenpater kennen, mit dem ich lange Spaziergänge machte.
Das sind die beiden Richtungen, in die Ihr Leben weiterging.
Ja.
Mit dem Jesuiten und mit dem Maler. Ihre Kindheit war natürlich mehr als nur diese Zeit als Flakhelfer, aber alles können wir nicht erzählen. Sie haben schon erzählt, Sie hatten eine mutige Mutter,
ja,
die Juden im Haus zu essen gegeben hat, also Lebensmittel gegeben hat, und jeder weiß, dass das hätte im KZ enden können.
Das war noch mehr. Ich hatte einen Onkel, der war General gewesen, und der hat einen Hitlerbefehl nicht befolgt, kam aber als Zivilist in unsere Wohnung, und wir hatten eine konspirative Sitzung in unserer Wohnung. Mhm. Wenn die aufgeflogen wäre, dann wäre alles vorbei gewesen.
Dann wäre alles vorbei gewesen. Und dieser Mut, der da anklingt, der zieht sich auch durch Ihr Leben.
Durch mein Leben, ja.
Den möchte ich einfach auch schon mal.
Herr Erich, ob er sich schon lange tot ist, immer noch haushoch, ja.
Ja, aber es hat ja auch viel mit Ihnen gemacht.
Hat viel gemacht, ja.
Darüber reden wir gleich. Und gleich erzählen wir erstmal, dass Sie nach dem Krieg Kunst studiert haben. Die Menschensendung im Domradio, und ich fühle mich heute besonders, ich bin einfach besonders froh, dass Bruder Lukas bei uns ist, Künstlerbruder aus Marialach. Ich bleibe mal bei den Bildern, Sie malen, ich finde, so wunderschöne Bilder mit so viel Licht und so viel Liebe, die ich einfach darin, ja, vielleicht bilde ich mir das ja ein, egal, aber wenn ich da drauf gucke, dann spüre ich das jedenfalls. Bruder Lukas, Sie malen Ihr ganzes Leben lang, Ihr Großvater hat gemalt, und Sie haben nach dem Krieg, als Sie den Impuls hatten, ich muss mein Leben gestalten, ich muss mit meinem Leben was machen, haben Sie angefangen an der Berliner Kunstakademie. Jetzt könnte man mal sagen, also Bilder, wenn man nichts zu essen hat, wenn man nichts zu heizen hat, wenn man in Ruinen wohnt, Bilder ist irgendwie gerade das Letzte, was die Menschen brauchen. Mhm. Aber nein, Sie haben gesagt, ich will mein Leben gestalten und ich will Kunst machen.
Ja, ich stand ja am Ende des Krieges nochmal ganz bewusst am Anfang meines Lebens. Und dann fragt man sich irgendwann natürlich auch, also zur Schule gehen hatte ich keine Lust mehr, Abitur zu machen hatte ich auch überhaupt keine Lust mehr. War ich auch gar nicht der Typ für, nochmal auf die Schule zu gehen. Und dann hat meine Mutter gesagt, du hast doch die Begabung. Und das war das Stichwort. Und dann habe ich mich auf der Kunstakademie angemeldet und habe dann erst eine Zeichenklasse besucht, und um so ein bisschen zu testen, ob es doch das Richtige ist. Und das war denn das Richtige. Und dann bin ich sofort in die Malklasse zum Max Kaus übergewechselt, also freie Malerei. Und die letzten beiden Semester habe ich dann beim Trottloff studiert. Den habe ich dann auch persönlich auch als Mensch kennengelernt und auch als Maler.
Wir reden über Karl Schmidt-Rottluff, einen ganz großen Maler. Wie war das denn, von dem zu lernen?
Ja, ich wusste natürlich nicht, dass er der ganz große Maler war, aber er hatte schon einen sehr guten Ruf auf der Kunstakademie, und ich drängte schon sehr nach vorne, und sein Malstil, dieses stark farbige und vereinfachte Formen, das regte mich schon sehr an, und er hat mich bis heute geprägt. Also ich habe den Stil mal eine Zeit lang verloren, habe ihn aber aus dem Innersten wieder nach vorne geholt, und ich male heute immer noch etwas expressiv in meiner Art natürlich und stark farbig und in diesen vereinfachten Formen.
Wie haben Sie ihn als Lehrer erlebt?
Unheimlich menschlich. Unheimlich menschlich. Er hat uns auch einige Male zu sich nach Hause eingeladen. Da standen auch diese afrikanischen Figuren und hat gefragt, Jungs, was wollt ihr essen? Wollt ihr wieder Würstchen haben? Sagt er, ja, machen wir. Uns war das unwichtig, weil der Mann hatte eine starke Ausstrahlung. Und wir konnten mal sein Zuhause sehen und auch seine Bilder, die er zu Hause hängen hatte. Mhm. Ich habe den stark verehrt zuletzt. Mhm. Und er war auch religiös.
Wenn Sie das von heute angucken oder überlegen, wie Sie damals als junger Bursche das gewählt haben, welche Hoffnung haben Sie denn mit Kunst verbunden, damit künstlerisch zu schaffen, was Ihrem Leben Sinn zu geben?
Das geht nicht durch den Kopf. Also die Kunst ist so eine Art, das drängt in die Kunst hinein. Also man hat einen Drang, etwas darzustellen, was in einen selber bildlich in der Vorstellung da ist. Und ich hatte einfach eine Vorstellung, ich hatte gar keine Lust, religiöse Bilder zu malen, das habe ich auch bis heute nicht. Ich male einfach die Natur, wie sie ist, und auch die Menschen, wie sie sind. Ich male auch religiöse Bilder. Aber es hat mal einer dieser Expressionisten gesagt, wenn ich ganz nah an die Farbe komme und ganz nah an die Form, dann komme ich auch ganz nah an Gott. Und dieser Satz, der hat mich sehr lange sehr aufmerksam gemacht.
Wenn ich ganz nah an die Farbe komme und ganz nah an die Form,
dann komme ich an die Schöpfung, und das ist Gott.
Ja. Okay, da sind wir schon bei Gott. Das ist, Sie haben eben schon von den Spaziergängen mit dem Jesuiten erzählt, das ist die zweite große Kraft, und Sie haben das später geschafft, beides zu verbinden. Das erzählen wir in der zweiten Stunde. Denn Sie sind ja Maler geblieben, aber trotzdem den Weg eines Mönches gegangen. Das erzählen wir in der zweiten Stunde, wie Ihr Weg in die Abtei gekommen ist. Vorher hören wir aber eine Geschichte, die Sie uns mitgebracht haben.
Einer meiner Lieblingsevangelien ist der verlorene Sohn oder auch der liebende Vater, wie man es auch nennt. Ich habe natürlich davon auch ein Bilderbuch gemalt, weil es auch irgendwie in meinem Leben auch vorkommt, und ich male ja nur Kinderbücher, die ich auch selbst erlebt habe. Also diese beiden Söhne sind in ihrer Eigenart sehr verschieden. Der eine verlangt, weil er ein bisschen was erleben wollte, das Gehalt, was der Vater auszahlt, und also haut damit ab in die Fremde und verjubelt es auch, ne? Auf jede Art und Weise, die nicht angenehm ist. Als er merkt, dass das Geld weg ist, ist er wieder so arm wie vorher und sucht den Weg wieder zu Hause nach seinem Vater. Und der Vater steht schon in der Tür, das finde ich so sensibel ausgedrückt, und wartet auf seinen Sohn und läuft ihm entgegen, umarmt ihn und sagt, komm rein, froh, dass du, schön, dass du wieder da bist. Wir sind alle froh. und besorgt noch ein, es wird ein Kälbchen geschlachtet und es wird ein Fest gemacht und er kriegt noch ein neues Gewand. Und als das Fest in der Höhepunkt seines Festes ist, kommt der andere Sohn und beschwert sich. Und dann sagt der Vater, alles was meines ist auch dein, das Leben lang gewesen. Und freu dich doch, dein Sohn war verloren und er lebt wieder. Und ich finde diese Geschichte so, das ist eigentlich Gottes Liebe zu uns, die ist grenzenlos. Wie unser alter Pater Schuh hier in Köln immer gesagt haben, hat, du kannst gelebt haben, wie immer, Gott liebt dich bedingungslos. Das ist eine unglaubliche Größe, die eben Gott mit uns Menschen hat.
Am Mikrofon ist Angela Krumpen und zu Gast im Studio hier bei uns ist Bruder Lukas Rügenberg, Benediktinermönch aus Marialach, aber nicht nur, auch Maler, Künstler, Sozialarbeiter, Bilderbuchgestalter. Bruder Lukas, Sie haben uns die Geschichte vom verlorenen Sohn mitgebracht und haben schon gesagt, das ist Gottes große Liebe in dieser Geschichte. Bisschen kann ich den anderen Bruder ja auch verstehen, der sagt, jetzt mache ich hier alles richtig und du kümmerst dich um den, der alles verjubelt hat und den behandelst du genau wie mich. Wie geht das denn? Können Sie den anderen Bruder auch, den anderen Sohn auch verstehen?
Ja, ich lebe ja natürlich auch unter Menschen, die der andere Sohn ist, nicht? Mhm. Das ist ja schon die Ausnahme, dass einer dieser beiden Kinder weggeht und alles verjubelt und dennoch mit Liebe wieder aufgenommen wird. Aber diese Ausnahme habe ich persönlich auch erlebt.
Diese Ausnahme haben Sie persönlich auch erlebt? Wann oder wie?
Ja, in meinem Kloster. Ich hatte zu der damaligen Zeit nach meinem Münchner Studium auch eine existenzielle Krise, die nicht ganz ohne war. Ich habe vieles in Frage gestellt, ob das klappt, als Maler in einem Kloster zu sein. Es gab auch noch anderes. Und dann hatte ich damals den Abt Urbanus, mit dem ich sehr im Gespräch war. Er war auch selber Künstler und wusste um das Schwersein als Maler im Kloster. Mhm. Und er selbst war Musiker und Schauspieler und mit dem hatte ich auch wunderbare Gespräche. Und er hat auch beobachtet, wie in den Anfang der 60er Jahre unsere Tendenz, also nach dem Konzil, in Richtung Sozialarbeit ging. Mhm. Und ich hatte das sehr stark, diesen Drang, weil er schon immer auch in mir war, die Armen aufzusuchen. Und dann hat er mich trotz dieser Krise nach Köln gelassen, und zwar für längere Zeit, ohne zu wissen, ob das gut geht, nicht? Er hat mir sein Vertrauen geschenkt. Und dieses Vertrauen war so stark, das ist der Lebensfaden meines Lebens geworden. Ich habe an Menschen, denen es nicht gut geht, das Vertrauen weiterschenken können.
Und verbinden dieses Vertrauen mit Gottes großer Liebe. So, deswegen denke, verbinden ja, sie es das, ja das mit dem verlorenen
das
Sohn.
Das wird im Gebet denn so durchleuchtet. Nicht? Mhm. Ja.
Der Künstler Bruder Lukas Rügenberg, heute unser Gast im Domradio in der Sendung Menschen. Bruder Lukas, wir haben eben erzählt, dass Sie nach dem Krieg Kunst studiert haben. Unter anderem bei Karl Schmidt-Rottluff und dass Sie viel über einen Satz, ein Wort nachgedacht haben von einem Expressionisten, wenn ich der Form und der Farbe ganz nahe komme, dann bin ich Gott nah. Sie sind ja nicht nur Künstler geblieben, Sie sind auch Benediktinermönch geworden. Ist es so, war die Bewegung so, dass Sie der Form und der Farbe so nahe gekommen sind, dass Sie Gott so nahe gekommen sind, dass Sie im Kloster weiterleben wollten? Oder wie ging diese Bewegung?
Ja, da gibt es zwei starke Strömungen. Eigentlich sind es sogar drei, aber zwei starke Strömungen sind erstmal, um mich in ein Kloster zu entscheiden. Ich hatte, wie gesagt, die Gespräche mit dem jungen, ganz jungen Jesuiten, der auch ganz junger Mann noch war, 21, ein toller Mann.
Viele Spaziergänge in Berlin.
In Berlin, ja. Mhm. Und in mir kam damals schon, wenn ich diese heimkehrenden verhungerten Lanzer sah, der Wunsch hoch, die zu malen. Das heißt, die zogen mich an und nicht der aufkommende Wohlstand, den es ja auch noch gar nicht gab. Und dann habe ich das auch wieder mit dem jungen Jesuiten besprochen und irgendwann kam der Wunsch, mich ganz, also nicht in, also nicht in die Ehe reinzugehen, sondern eben mich ganz Gott zu öffnen in einem Kloster und ich wusste gar nicht, wohin. Und er meinte damals, du hast doch diese künstlerische Begabung, ich würde dir raten, geh zu den Benediktinern, die haben auch die Kunst als Aufgabe, das heißt, die haben Ateliers, nicht? Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, wenn er das meint, dann wird schon richtig sein. dann habe ich mir Maria Lach angeschaut auch und gut.
Aber wie kam das? Ich meine, Sie waren in Berlin, es gibt nun viele Benediktinerklöster.
Ja, ich habe mir ein paar Klöster schon angeschaut.
Ah, ja.
Ja, ja. Und dann habe ich, wie ich in Maria Lach landete, habe ich dann doch gesagt, das ist es hier, das spürt man denn auch. Und dort gab es auch einen Malerbruder, in dessen Atelier ich heute arbeite. Ja, und dann habe ich allerdings in den ersten Jahren, um Ihre Frage zu vervollständigen, musste ich meinen Pinsel beiseite legen.
Oh.
Das Noviziat ist dann erst bis zur ewigen Profess durfte ich nicht malen. Ich
habe dann Gänge
gekehrt, Fenster geputzt und solche Sachen gemacht. Es ist mir nicht schwer gefallen, weil der damalige Abt, also auch schon, das war immer mein Oberer gewesen, mir das so gut erklären konnte, ich muss erst ganz ins Kloster eintreten, ohne den Wunsch zu malen. Das habe ich auch verstanden. Und ich war auch glücklich. Ich war ganz glücklich. Diese Noviziatzeit gehört mit zu den glücklichsten Jahren meines Lebens.
Was hat Sie denn so glücklich gemacht?
Dass ich im Kloster war. Dass ich in einer Gemeinschaft war, die nichts anderes machte als Gott suchen. Also das ist natürlich, das gibt auch schon, ich glaube, ich habe schon eine starke persönliche Berufung auch damals gehabt.
Also es war nicht so, dass man Sie Ihrer Sprache beraubt hätte. Also wenn es von innen so stark kommt, der Wunsch, was zu malen, dann ist es ja die eigene Sprache, die man hat. Und es war jetzt nicht so, dass Sie das Gefühl hatten, wir nehmen mir meine Sprache weg?
Nee, aber ich meine, der Sprung von der Berliner Kunstakademie in ein meditatives Benediktinerkloster, der ist sehr groß. Mhm. Und den muss man richtig lernen und dafür braucht man Zeit.
Okay.
Und in Lach passiert ja viel, es war ja nicht vom Geschehen her langweilig. Ne? Mhm.
Haben Sie danach, als Sie wieder malen durften, nach der ewigen Profess anders gemalt?
Also, ich habe ja dann nochmal ein Zweitstudium bekommen und weil einfach sichtbar wurde, dass durch das sehr stark formale Leben in einem Kloster meine Kreativität nachließ. Also ich malte sehr stark formaler und suchte auch nach alten romanischen Vorbildern und das war alles nichts. Also meine Kreativität, die ließ nach und wir hatten damals einen hervorragenden Mann, der auch Künstler war, der Pater Theodor Bogler, der war im Bauhaus gewesen. Mhm. Und der hat das wohl auch stark gefördert, dass ich nochmal ein Studium bekam. Dann bin ich nach München gekommen.
Zu wem sind Sie da gegangen?
Zum Franz Nagel. Der hatte also Wandmalerei und Kirchenfenster im Programm.
Und dieses oder mit diesem zweiten Studium hängt zusammen, dass alles in Ihrem Leben nochmal viel tiefer wurde und Sie erstmal eine große Krise geführt hat. Die erzählen wir gleich. Domradio. Die Sendung Menschen mit Bruder Lukas. Bruder Lukas, Sie haben eben als letztes erzählt, dass Sie ins Kloster, in die Abtei, in die Benediktinerabtei Maria Lach gegangen sind. Erstmal, obwohl Sie Maler, obwohl Sie Künstler waren, mit jeder Faser viele Jahre nicht malen durften, sondern das Leben im Kloster lernen sollten und gelernt haben. Und danach wieder malen durften, aber danach es schwieriger war und Sie gemerkt haben, meine Kreativität geht etwas verloren. Deswegen hat der Orden ihnen erlaubt, nach München zu gehen und nochmal Kunst zu studieren. Das hört sich jetzt ganz geradlinig an, aber in München mit dem zweiten Studium, haben Sie uns schon zusammen mit der Geschichte vom verlorenen Sohn im Wort erzählt, sind Sie in eine ganz tiefe Krise geraten. Was ist da passiert?
Also erstmal aufgefangen und aufgehoben ist mein Leben in der Abtei immer gewesen und auch in dieser, ich nenne es mal fast Freundschaft mit diesem Abt Urbanus, der sehr streng mit mir umging, aber er war eine liebende Persönlichkeit, das strahlte er auch aus. Ne? Mhm. Und das habe ich auch alles total in meinem Herzen verstanden auch. Und dann kam diese, nach meinem Münchner Studium, natürlich auch in einer gewissen Freiheit, die wir in München lebten, eine Krise. Und ich bildete mir ein, als Maler nicht mehr in einem so meditativen, strukturierten Kloster wie Maria Laach als Maler existieren zu können. Weil mein künstlerisches Arbeiten war ja vor meinem Studium etwas formalistisch geworden und ich hatte das Gefühl, ich gehe ein bisschen ein hier als, als freier Maler. Nicht? Mhm. Ich bin freier Maler und nicht irgendwie so ein formalistischer Maler. Also ich lebe sehr stark aus dem Erleben und so male ich auch. Und dann gab es eine fast zweijährige Krise, die natürlich viele Gründe hatte, aber der eine Grund war eben, wie gesagt, dass ich meinte, ich kann im Laach nicht also leben als Maler, aber ich konnte nicht weggehen. Das war das Unheimliche. Mhm. Und nun entstand aber in mir in diesen zwei Jahren etwas ganz Unglaubliches. Ich hatte das Gefühl, dass ich Gott irgendwie betrogen habe und wurde in meinem Herzen ganz arm. Ganz arm. Also ärmer ging es gar nicht. Und als parallel der Wunsch und auch die Aufforderung kam, zu den Armen zu gehen, ergab es sich nach dem Konzil, die Kirche sollte ja die Fenster ganz weit aufmachen, dass wir auch im sozialen Bereich tätig wurden.
Nehmen wir das, kommen wir gleich zu. Aber wenn Sie sagen, ich hatte das Gefühl, dass ich Gott betrogen habe und ich wurde ganz arm in meinem Herzen. Wie muss ich mir das vorstellen, dieses Armwerden? Hatten Sie das Gefühl, Sie haben Gott verloren oder Sie sind Gott fern? Nee, oder?
Ich hatte dieses sehr schöne Noviziat, wo ich, also ich vergleiche das auch immer mit der menschlichen Liebe. Zu Anfang ist alles so himmelhoch jauchzend und man ist sich so nah und alles ist so schön und dann auf einmal gibt es die Probleme, nicht? Mhm. Und die kamen ja dann auch ganz massiv auf mich. Ich war auch in den besten Männerjahren auch und es kam alles so hoch und ich dachte, ich muss ein anderes Leben führen. Aber das war eine Oberfläche. Unten drunter blieb das andere vorhanden.
Und dieses, dass Sie sagen, ich bin im Herzen so arm geworden, hat ja mit Ihnen, ja, hat ja eine Bewegung ausgelöst hin zu den wirklichen armen Menschen in der Welt. Also es hat ja Ihr Herz hat ja eine Verbindung geschaffen zu Menschen, die so leben.
Also ich könnte ja dieses Bekenntnis auslassen in meinem Leben, dass ich diese Krise hatte. Aber durch die Krise hat Gott mein Leben nochmal neu gerichtet, möchte ich sagen. Und ich habe jetzt eigentlich seit der Zeit, das war 1965, habe ich in dieser Obdachlosensiedlung am Springborn in Köln-Mühlheim angefangen und ich habe auch in dem Haus gewohnt auch. Ich habe das ganz radikal gemacht, weil ich wusste...
Das heißt, Sie sind in Maria Laach ausgezogen, aber Bestandteil der Gemeinschaft geblieben?
Ist geblieben, ja. Mhm. Ja.
Sie sind
ich
als
bin
Bruder?
Noch immer regelmäßig wieder zurückgekehrt.
Sie sind als Bruder nach Köln gegangen in einer Obdachlosensitzung und haben mit den Obdachlosen zusammengelebt.
Gewohnt, ja. Mhm.
War das hart am Anfang?
Das war sehr hart, ja. Mhm. Also ich hatte nichts anderes als genau so ein kleines, das waren ja keine Wohnungen, die hatten nur so rein Zimmerchen und Gemeinschaftstoiletten, das war alles nicht so ganz hübsch. Ne? Mhm. Und das stank da auch und die Leute waren sehr laut, auch sehr aggressiv.
Was haben die gesagt, als sie da ankamen? Dich brauchen wir gerade gar nicht, oder?
Ja, erst waren sie natürlich auch misstrauisch und deswegen, also die Leute, damals war das Wirtschaftswunder in Deutschland gewesen und die sind davor geblieben und die fielen immer mehr runter und die hatten gar keine Chance mehr und da gab es nur eins, da muss Hilfe von außen kommen und das war meine Person, aber dann kam noch auch ein Mitbruder von mir, der damalige Pater Martin hat mitgemacht und dann noch eine Kindergärtnerin, die haben das sehr ernst genommen und wir haben dann das Ganze aus diesem ersten Dreckloch rausgeholt.
Das heißt, richtig klassische Sozialarbeit, die Menschen unterstützen, dass sie eine andere Wohnung kriegen, dass sie Arbeit finden, dass sie mit ihren Kindern.
Aber so schnell ging das nicht.
Aber das ist, also waren ja auch ein paar Jahre.
In die Richtung ging es, ja.
Und
7 Jahre war ich da.
Das war 7 Jahre und das war sehr erfolgreich, sodass die Stadt Köln auf sie aufmerksam geworden ist. Und sie sind in dieser Verbindung geblieben, sind dann nach 7 Jahren ins Bilderstöckchen gegangen und haben da, sind seitdem im Bilderstöckchen, leben wechselweise im Wochenwechsel in der Abtei und im Bilderstöckchen und haben es im Bilderstöckchen sogar so weit gebracht, dass die Menschen, die damals am Anfang, ganz am Ende waren, heute wirklich anderen Menschen, zum Beispiel in der Slowakei, in Habesch helfen. Und was sie da gemacht haben, wie das gegangen ist im Bilderstöckchen, das würde ich gerne nach den Nachrichten von Ihnen ganz genau hören. Bruder Lukas, heute unser Gast in der Sendung Menschen im Domradio. Bruder Lukas, wir haben Ihre Geschichte vor den Nachrichten bis dahin erzählt, bis Anfang der 60er Jahre, 1965, glaube ich, wo Sie beides wollten. Sie wollten Bruder bleiben, Sie wollten in der Benediktinerabtei Maria Lach bleiben, Sie wollten auch malen, Sie wollten aber auch ganz nah bei den Menschen sein, die durch unser Raster fallen, denen es nicht gut geht, bei denen, die wir im Bild die Armen nennen und die auch materiell wirklich arm sind. Sie haben das 7 Jahre in Köln-Mühlheim in der Obdachlosensiedlung gemacht und dann kam die Stadt Köln und hat gesagt, wir brauchen Sie, wir würden Sie gerne irgendwo anders brauchen. Und das war ja ein ganz ungewöhnliches Modell. Also Sie haben wochenweise abwechselnd gelebt, als Bruder in der Abtei, in einem meditativen Kloster und als Sozialarbeiter in Köln. Ich vermute mal, das ist was überhaupt nur möglich war, weil das Konzil war und weil neue Wege gedacht wurden und weil neue Wege auch ausprobiert wurden, oder?
Also das war schon damals eine sehr, sehr bewegte Zeit. Auch unser Kloster stand sehr im Umbruch und es wurden einige Dinge auch ausprobiert, auch innerhalb des Klosters. Und der damalige Abt, den ich schon erwähnt hatte, Abt Urbanus Bomm, war in dieser Zeit Abt gewesen und hat das Ganze auch aushalten müssen, aber auch er hatte die Größe auch des Experimentes. Und so ist das, so ist mein Weg denn auch mit in dieses Experiment hineingekommen. Beim Experiment weiß man ja nicht, wie es ausgeht. Es kann ja auch schief gehen, nicht? Und er hat mir das zugetraut.
Er hat ihnen dieses Vertrauen gegeben und dann haben beide Seiten gesehen, das funktioniert. Die Menschen hier in den Obdachlosensiedlungen haben das gemerkt, ihre Mitbrüder haben das gemerkt, ihre Kunst hat das gemerkt, die Stadt Köln hat das gemerkt und hat gesagt, Bruder Lukas, Bilderstöckchen wäre eine gute Adresse. Und da sind sie dann tatsächlich hingegangen, also an einen anderen Ort in Köln, wo aber auch ein sozialer Brennpunkt war und haben Menschen vorgefunden, die auch erstmal Hilfe brauchten, im ersten Angang Hilfe brauchten.
Ja, ich weiß nicht, Hilfe ist eventuell, Hilfe im übertragenen Sinne schon, aber damals standen ja diese Laubengänge dort, 7 Häuser mit sehr beengten Wohnen und die Jugendlichen, die im Alter von 15, 16, 17 Jahre alt waren, die waren mehrzeitig auf der Straße und machten viel Blödsinn da und zerstörten auch und es gab auch so eine leichte Jugendkriminalität. Und die Stadt Köln hatte das Auge auf diese stark besiedelte Gegend und die suchten einen und ich war gerade im richtigen Alter und hatte die Zeit im Springborn sozusagen abgeschlossen durch einen Umbau. Und dann habe ich mir das Ganze dort angesehen und man hat mir ein Haus angeboten, wo ich mit den Jugendlichen zusammen einen Jugendclub draus zimmern konnte, nicht? Ja, und dann habe ich natürlich einzeln kennengelernt und auch angesprochen. Und auch damals merkte ich, die wollen alles oder nichts. Die haben mich auch zuerst ausgelacht, da kommt ein Pater, der macht uns fromm und das Ganze sollte ja nicht sein in dem Sinne, wie das ausgesprochen war. Also wir haben, wie gesagt, diesen Jugendclub gebaut und wir haben uns immer zusammengesetzt, wie der gestaltet werden soll. Ich machte den Vorschlag, also vorberufliche Werkstätten und die machten natürlich den Vorschlag, erst eine Disco. Gut, dann haben wir erst eine Disco gebaut.
Ah ja, okay.
Ja, aber das mit den vorberuflichen Werkstätten hat ja nachher auch geklappt.
Und beim Disco bauen lernt man ja auch was.
Ja, und zwar nicht verkehrt. Es wurde nachher der große Kommunikationsraum.
Ja.
Und diese Zeit, das war wie eine Bombe. Die Jugendlichen selber waren durch im Grunde ihr angegriffenes Leben. Sie lebten ja in diesen Laubengängen, die auch in dem Viertel nicht sehr, sehr den allerbesten Ton hatten. Die lebten auch in einer Konfrontation. Und mit denen konnte ich wahnsinnig viel machen. Das war also eine Gruppe, die außerordentlich bereit war, mitzumachen, weil sie auch merkten, sie kriegen persönlich einen Start. Und wir hatten nachher, ich habe das alles nicht gelernt, ich habe das einfach eigentlich mehr so instinktiv gemacht. Ich habe die Jugendlichen selber ihre Gesetze im Jugendclub selber machen lassen und habe sie trotzdem geführt, ohne dass sie es merkten. Nicht?
Sie haben, das waren die Ursprünge und Sie sind heute immer noch im Bilderstöckchen. Trotz Ihren hohes Alters haben Sie da eine volle Stelle. Und mittlerweile arbeiten Sie sozusagen mit der dritten Generation von diesen Jugendlichen. Ja, also ja. Sie haben dann eine Weile mit den Kindern von diesen Jugendlichen gearbeitet, heute sind es die Enkelkinder. Und da ist unglaublich viel passiert. Und Sie haben Strukturen entwickelt, dass Sie sich selber wirklich, also das, was man klassisch Selbsthilfe nennt. Ne? Also der Kellerladen ist entstanden, es sind Werkstätten entstanden, es gibt eine große Infrastruktur, die aber alles von diesen Jugendlichen oder dann späteren Erwachsenen getragen worden ist.
Das hat sich so von Jahr zu Jahr, eigentlich von Tag zu Tag entwickelt. Es ging immer also vor Ort darum, dass ein Mensch Arbeit braucht und dass ein Mensch, der eine Arbeit hat, sich auch physisch wie geistig und auch bildungsmäßig entwickeln kann. Und deswegen dachten wir, Arbeit ist das A und O. Mhm. Und dann habe ich mit meinen Möglichkeiten damals, als die Mitarbeiter noch nicht so ganz da waren wie heute, versucht hier mit hervorragenden Leuten der Stadt Köln Kontakt aufzunehmen. Und wir haben viele untergebracht. Also insgesamt kann ich sagen, zu meiner Zeit waren es 100, die in feste Arbeit kamen. Ne? Mhm. Das heißt, der Kreis, der bei uns damals die wichtigen Leute waren, die waren alle in Arbeit. Mhm. Und das wäre schief gegangen, wenn das nicht passiert wäre. Nicht? Mhm. Und jetzt ist es eine kleine Institution geworden. Wir haben ein Jugendbüro, wo hochfachlich ausgebildete Leute arbeiten und auch vermitteln in Arbeit, richtig mit Computerarbeit. Die Jugendlichen können sich über Computer ihre Arbeit selber aussuchen, werden natürlich dann auch geführt, eingeführt, auch begleitet. Und da entsteht richtig gute Arbeit jetzt auch bei uns. Das ist ein Teil unseres Kellerladens, den wir, wie wir ihn nennen, es gibt die soziale Beratung, wo die Menschen aus dem Viertel auch Beratung brauchen in ihren Nöten und in Wohnungssuche und so weiter. Nicht?
Das alles wäre ja schon, ist ja eigentlich schon ein Wunder, aber Sie haben noch mehr gemacht. Ab 1982 sind diese Menschen auf die Idee gekommen, anderen Menschen erst in Polen, in der Slowakei, in der Ukraine zu helfen und Transporte zu organisieren. Das schaffen wir aber jetzt nicht mehr. Darüber reden wir gleich. Mhm. Und Bruder Lukas, unsere gemeinsame Zeit hier im Domradio in der Menschensendung geht zu Ende. Ich will aber nicht, dass sie zu Ende geht, bevor wir nicht diesen Kreis geschlossen haben. Ganz am Anfang haben Sie erzählt von Habesch, dem Roma-Lager in der Slowakei, aus dem Ihr neuestes Buch Ivan und Dominik, das sind zwei Roma-Brüder, zwei Roma-Kinder, entstanden ist. Und gerade haben wir über das Bilderstöckchen erzählt. Da sind Sie seit, muss ich mal rechnen, seit 65, das sind ja über 40 Jahre, dass Sie da arbeiten.
72 bin ich am Bilderstöckchen.
Ach, die ersten 7 Jahre waren ja, also das sind, okay, dann sind es bald 30 Jahre, bald 40 Jahre. Und da ist in dieser Zeit, Sie haben angefangen mit Jugendlichen, die nicht wussten, wohin und deswegen anfingen, kriminell zu werden, haben mit denen gearbeitet, haben mit deren Kindern, die Familien gearbeitet. Und es ist ab 1982 was entstanden, was ich wirklich verwunderlich finde, dass diese Menschen, die selber so wenig hatten und so kämpfen mussten, um einen eigenen Platz in einem, was wir das bürgerliche Leben nennen, zu finden, dass die angefangen haben, Hilfstransporte zu organisieren, zuerst nach Polen, aber dann auch in andere Gebiete.
Also nur noch einen Satz zu unserer Gemeinschaft. Das ist schon ein richtiger echter Freundeskreis, der, also wo wirklich alle gleich sind. Also neulich sagte einer von uns, wir sprechen eine einzige Sprache. Also das ist eigentlich ein gewisser Höhepunkt meines Lebens, muss ich schon wirklich sagen, mit so einer Gemeinschaft eine Sprache zu sprechen. Aber es breitet sich ja auch auf die anderen Mitarbeiter auch aus.
Was ja in unserer Gesellschaft so selten ist, weil wir so sozial gesehen so getrennt leben. Wir leben so getrennt in unseren Milieus.
Oben und unten gibt, ja.
Ja, und jedes Milieu hat seine eigene Sprache und sein eigenes Essen. Und wenn das gelingt, so unterschiedliche Milieus zu einer Sprache zu bringen, das ist wirklich was Besonderes.
Ja, bin ich auch sehr. Stolz ist nicht das richtige Wort, aber es macht mich glücklich, nicht?
Ja.
Gut, also diese Hilfsgütertransporte haben
das
wir.
Das ist aber aus der Gemeinschaft gekommen. Ja, aus dieser Gemeinschaft ist das ja entstanden. Ja.
Und das sind doch Wünsche gewesen aus dieser Gemeinschaft. War natürlich mein Wunsch auch. Wir haben damals 1982 mit Polen angefangen. Als diese Kriegsrecht war in Polen, sind wir in diese Gefahrenzone reingefahren. Ach, unsere Leute brauchten das auch. Die waren so voller Kraft und mitteilungsbedürftig und hatten eben einen großen Sensibilität gegenüber noch größerer Armut.
Mhm.
Und sie haben dort also Lebensmittel verschenkt, die sie auch selber hier gesammelt hatten vor den Großmärkten und haben etwas gegeben, was sie auch selbst bekommen haben. Da ist so viel im Herzen passiert, nicht? Und das habe ich als ein großes Geschenk an unsere eigene Kellerladengemeinschaft angesehen. Wir sind durch dieses Schenken an die Ärmeren selbst von denen auch beschenkt worden. Da sind Freundschaften entstanden. Wir haben größere Armut entdeckt. Wir haben politisch aufgearbeitet, was aufzuarbeiten war. Wir sind durch die DDR gefahren. Wir haben an der Mauer gestanden und haben auch diese Gedenkstätten in Berlin kennengelernt, unter anderem auch durch die schöne Freundschaft mit Inge Deutschkron. Er hat ja auch eine Gedenkstätte gegründet. Ja, so ist im Grunde dort auch ein gewisser Reichtum entstanden.
Das ist ja eigentlich, muss das die Voraussetzung sein, dass Menschen anfangen zu geben, weil sie fangen erst an zu geben, wenn sie das Gefühl haben, sie haben was abzugeben.
Ja.
Das tut man nicht, wenn man das Gefühl hat, ich muss erstmal für mich sorgen. Ich habe so wenig, dass ich erstmal gucken muss, wo ich bleibe. Das heißt, wenn das 82, wenn diese Bewegung so entstanden ist, dann muss da ein Gefühl von genug, vielleicht nicht von Reichtum, aber zumindest von genug, wir haben genug für uns, jetzt können wir was abgeben, entstanden sein.
Ich habe aber auch erkannt, wenn wir weiter nur so in den eigenen Bestätigungen leben, in so einem eigenen Saft schmoren, das geht schief. Wir mussten das öffnen durch diese Transporte. Die haben uns richtig geholfen.
Okay. Jetzt stattfindenden Transporte. Einer ist auch gerade jetzt, während wir reden, in Habisch. Das ist nochmal eine andere Geschichte, in so wahnsinniges Elend zu fahren. Was macht das mit ihren Leuten?
Das ist nochmal eigentlich die stärkste Nummer, die da gefahren wird. Der Habisch ist ein richtiges Lamm und die Menschen sind auch psychisch dementsprechend angegriffen. Das ist auch für unsere Leute eine große Zumutung. Aber wir haben dort auch eine Kapelle gebaut und seit diese Kapelle gebaut worden ist, haben wir die Anerkennung dieser Romas. Die nehmen uns an jetzt.
Und dann wird es natürlich auch leichter, dahin zu fahren.
Es macht sogar fast Spaß, mit denen zusammen zu sein, ja. Bruder, also ich hab, einer von denen ist jetzt gestorben. Ich habe kaum um einen Menschen so getrauert wie um den und es war ein Roma.
Bruder Lukas, ich danke Ihnen auch besonders dafür, dass Sie uns so viele Facetten Ihres Lebens gezeigt haben, auch wenn wir Sie vielleicht immer nur ein bisschen anleuchten und nicht ausleuchten konnten. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass das so weitergeht, was Sie mit Gott schon gegangen sind, was Sie aufgebaut haben und in diesen beiden Beinen, die Sie stehen, ein Bein in der Abtei, ein Bein im Bilderstöckchen und auch immer mit dem Segen der Abtei. Ich finde das ganz schön, dass kein Transport losfährt, der nicht den Segen der Abtei bekommen hat und dass die Äbte auch mitfahren. Also ich wünsche Ihnen, dass diese beiden Welten einfach so verbunden bleiben. Ich wünsche Ihnen zu Hause, dass Sie irgendwas von dem, was wir heute geredet haben, als Inspiration mitnehmen. Vielleicht schauen Sie sich dieses Buch mal an. Ivan und Dominik heißt es, das neue Buch von Lukas Rügenberg. Ich habe ja schon gesagt, ich mag diese Bilder sehr, sehr gerne. Die sind bunt und sie sind ein bisschen transparent, manchmal auch durchscheinend und erzählen auf ihre Art ganz viel von den Roman, über die im Moment ja wir alle viel sprechen. Bruder Lukas, alles Gute, machen Sie es gut. Sie zu Hause, alles Gute am Mikrofon.
Danke auch, ja.
Anschlag kommt.